Willkommen zum 20. Corona-News-Podcast. Mein Name ist Ann Kleinknecht. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und wir sprechen heute über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums rechts der Isar in München. Herzlich willkommen, Herr Spinner.
Liebe Frau Kleinknecht, guten Tag.
Die Corona-Zahlen in Deutschland, die entwickeln sich ja momentan sehr gut. Der Reproduktionswert liegt bei 0,75. Also das heißt, 100 Infizierte stecken ungefähr 75 Menschen an. Das heißt, die Pandemie flaut gerade etwas ab. Und optimistisch stimmt auch, dass die Zahl der zweifach Geimpften jetzt schon bei über 17% liegt. Und manche Politikerinnen und Politiker, die hören sich jetzt schon ganz euphorisch an und fordern ein Ende der Bundesnotbremse zum 30. Juni. Herr Dr. Spinner, sind wir Ihrer Ansicht nach über den Berg?
Ja und nein. Die Frage ist aus meiner Sicht eher, was das Ziel auf längere Sicht bleibt. Also zum einen sind die jetzigen Entwicklungen sehr, sehr erfreulich. Es ist offensichtlich gelungen, den explosionsartigen Anstieg der Fallzahlen zu begrenzen. Und ähnlich wie im Vorjahr 2020 erleben wir mit den Sommermonaten doch eine deutliche Entspannung der Lage. Allerdings ist schwierig vorherzusagen, ob alleine der Witterungseinfluss wirklich ausreichend Einfluss darauf hat, dass die Neuinfektionszahlen mit SARS-CoV-2 so stark fallen. Neuerliche Arbeiten, auch aus Deutschland, legen ja zumindest nahe, dass der jahreszeitliche Einfluss auf SARS-CoV-2 deutlich weniger ausgeprägt ist als auf andere respiratorische Erkrankungen wie die Influenza. Mhm. Außerdem ist fast jeder zweite Deutsche inzwischen erstmalig geimpft. Auch wenn bislang nur wenige Menschen wirklich vollständig geimpft sind, zeigt dieser Fortschritt doch auch, welche enormen Errungenschaften im Bereich der Impfungen möglich geworden sind. Und ich glaube, die Kombination aller jetzt durchgeführten Maßnahmen, Abstand, Homeoffice, Impfungen, Testen, sie haben sicher ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen sinken. Aber auch wenn sich die Situation jetzt scheinbar entspannt, sehen wir doch aus anderen Ländern der Welt, dass wir auch jetzt nichts so tun können, als wäre Covid-19 vorbei. Denn eines ist sicher, das Virus wird bei uns bleiben und wir müssen längerfristig damit umgehen lernen. Ein ganz wichtiger Baustein dabei ist, es so viele Menschen wie möglich zu impfen. Denn die Impfung ist die zuverlässigste Möglichkeit, um Immunität und damit eben Schutz vor Infektionen bei Menschen zu erreichen.
Trotzdem wurden jetzt parallel schon einige restriktive Maßnahmen zurückgenommen. Also ganz konkret hier in München zum Beispiel darf man wieder in den Biergarten. Die Schulen werden auch ab kommender Woche in Bayern wieder deutlich voller. Die Freibäder haben geöffnet. Aus Ihrer Sicht, welche Maßnahmen kann man jetzt, ohne ein allzu großes Risiko einzugehen, einfach mal weglassen?
Es macht ja auch Sinn, wo wir deutlich sinkende Infektionszahlen sehen, ja vor allem rigiden, einschränkenden Maßnahmen zurückzunehmen, insbesondere die Versammlungsverbote, Ausgangssperren und ähnliche, ja auch aus meiner Sicht wirklich schwerwiegende Grundrechtseingriffe, denn diese müssen immer auch im Verhältnis zum Infektionsgeschehen stehen und das hatte der Gesetzgeber ja mit seiner Bundesnotbremse auch versucht zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, es kommt aber trotzdem darauf an, dass wir weiter im Hinterkopf behalten, auf der einen Seite das Impfprogramm so schnell wie möglich weiter auszurollen, auf der anderen Seite immer dort, wo das Risiko hoch ist, also zum Beispiel in Innenräumen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder anderen, erstens Infektionsketten früh zu erkennen, indem Testangebote zur Verfügung stehen und zweitens durch die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften, Corona-Warn-App und alle in den letzten anderthalb Jahren gut bekannt gewordenen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass das Risiko reduziert wird. Aber gerade da, wo das Risiko gering ist, sprich an der freien Luft oder an der frischen Luft, macht es natürlich auch Sinn, dass die Menschen Freiheit zurückerhalten. Denn wir wissen, dass bei SARS-CoV-2 vor allem die Aerosole, also in den Innenräumen, die wichtigste Rolle bei der Übertragung spielen. Menschen, die geimpft sind, sind vollständig geschützt. Und diejenigen, die nicht geimpft sind, weil sie nicht wollen oder nicht können, können durch Tests und die zusätzlichen Maßnahmen eben eine sinnvolle Ergänzung leisten, dass das Infektionsgeschehen kontrolliert bleibt.
Sie haben ja schon gesagt, wie wichtig die Impfungen sind. Auf welchen Wert sollten wir denn aus Ihrer Sicht zukünftig schauen? Auf die Zahl der vollständig Geimpften, so wie Sie es auch schon gesagt haben? Oder müssen wir auch weiterhin die Belegung der Intensivbetten heranziehen oder den Reproduktionswert oder eine Kombination aus allen dreien? Was ist da Ihrer Ansicht nach der Wert, der der wichtigste ist?
Ich glaube, die Frage lässt sich nicht so pauschal beantworten, denn am Ende kommt es auf das Ziel an, was genau soll erreicht werden. Und das Ziel der letzten Wochen und Monate war vor allem, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, aber auch große Übersterblichkeit in der Bevölkerung zu verhindern. Jetzt mit den Impfungen gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, Menschen, die ein besonders hohes Risiko schwerer Covid-Erkrankungen und auch Tod durch Covid-19 aufweisen, individuell zu schützen, indem sie sich impfen lassen. Auf der anderen Seite tragen die Impfungen aber auch ganz wesentlich dazu bei, dass das Infektionsgeschehen zurückgeht. Studien aus Israel und England hatten ja deutlich über 95% reduzierte Infektionsraten nach Impfung im echten Leben gezeigt. All das also ganz wichtige Botschaften. Ich denke, wir müssen auch heute beginnen oder schon heute beginnen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wohl der nächste Winter aussieht, welche Kenngrößen wir verwenden wollen, wie Sie gerade angesprochen hatten, ob wir dabei auf die Covid-19-Auslastung der Intensivbetten schauen wollen, ob es uns darum geht, nur das Infektionsgeschehen alleine zu betrachten. Ich glaube, diese Fragen sind sehr, sehr schwierig, aber deshalb ist es umso wichtiger, bereits heute in den Dialog darüber zu gehen, denn wie ich schon gesagt hatte, es wird uns nicht gelingen, Covid-19 vollständig auszurotten. Also wir werden auch in Zukunft mit SARS-CoV-2 leben müssen. Aber zwei Hauptziele sollten aus meiner Sicht erreicht werden. Zum einen müssen wir die Menschen vor schwerer Covid-19-Erkrankung und Tod schützen. Der wesentlichste Weg ist dafür der Impfstoff. Auf der anderen Seite müssen wir das Gesundheitswesen vor Überlastung schützen. Dafür brauchen wir auch weiterhin Kennzahlen, mit denen wir steuern können, wie beispielsweise das DIVI-Register, also das Deutsche Intensivmedizin-Register. Und in gewisser Art und Weise spielt natürlich auch die Neuinfektionszahl eine Rolle. Eines ist aber klar, keine der Kenngrößen liefert ein exaktes Steuerungswerkzeug zur Pandemiekontrolle. Alle Kenngrößen, egal ob Reproduktionszahl, Inzidenz oder Prävalenz, sie sind stets nur Surrogate, also für uns Hilfsparameter, mit denen die Pandemie dann am Ende aus der Sicht derer, die die gesellschaftliche Verantwortung tragen, also unsere Politikerinnen und Politiker, gesteuert werden kann.
Sie hören den Corona-News-Podcast mit dem Münchner Infektiologen Dr. Christoph Spinner. Herr Spinner, lassen Sie uns doch mal bei den Impfungen bleiben. Da gab es jetzt die Nachricht, dass das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac noch in diesem Monat Daten zur Wirksamkeit seines Covid-Impfstoffs erwartet und dann auch schnellstmöglich einen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA stellen möchte. Aus Ihrer Sicht, was stimmt die Forschenden jetzt plötzlich so optimistisch?
Also zunächst finde ich es sehr, sehr positiv, dass zwei der weltweit wenigen großen mRNA-Hersteller aus Deutschland kommen. Ich glaube, es illustriert auch, welche wichtige Rolle der Forschungsstandort Deutschland im Kampf gegen die Pandemie spielt. Und all die Vorarbeiten der letzten Jahre und Jahrzehnte ermöglichen diese Erfolge jetzt. CureVac als zweiter großer mRNA-Impfstoffhersteller neben BioNTech hatte ja sehr früh begonnen, auch in die Entwicklung eines entsprechenden Impfstoffes zu investieren. Und am Ende ist eine klinische Arzneimittelprüfung immer auch eine Wette gegen die Zeit. Es gibt viele Rahmenfaktoren, die auf den Fortgang von Arzneimittelprüfungen einwirken. Wenn die Kolleginnen und Kollegen jetzt berichten, dass sie im Juni noch Forschungsdaten erwarten, dann bedeutet dies, dass die jetzt Phase 2 und Phase 3 Prüfungen, also vor allem Phase 3, die sogenannte klinische Wirksamkeits- und Sicherheitsprüfung, offensichtlich so weit fortgeschritten ist, dass eine erste Datenanalyse gemacht werden kann. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es hierzu auch, dass das Data Safety Monitoring Board, das ist ein unabhängiges Gremium, was den Fortschritt von Arzneimittelprüfungen, hier der Impfstoffzulassung von CureVac, überwacht, keine schwerwiegenden Bedenken oder keinerlei Bedenken gegen die Fortführung der Studie aus Sicherheitssicht gegeben hat. Und deshalb kann man jetzt, so verstehe ich die Pressemitteilung, erwarten, dass CureVac in Kürze Daten zur Effektivität der Impfstoffe aus der Phase 3-Studie veröffentlichen kann. Diese werden dann vor allem der Zulassungsbehörde hoffentlich natürlich vorgelegt, also der Europäischen Arzneimittelagentur, sodass die Zulassung des Impfstoffes geprüft werden kann. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Effektivität und Sicherheit der anderer zugelassener Impfstoffe vergleichbar ist, dann könnten wir auch kürzlich schon einen weiteren zugelassenen Impfstoff in Europa und Deutschland zur Verfügung haben.
Trotzdem wurde CureVac ja in den vergangenen Monaten so ein bisschen zurückgeworfen in diesem Impfstoffwettrennen. Auch unverschuldet, weil natürlich die Studien von CureVac so ein bisschen in die Zeit geraten sind, in der immer mehr Mutanten aufgetaucht sind und die Forscher ihren Impfstoff dann immer wieder anpassen mussten. BioNTech und Moderna haben ihre Studien schon davor abgeschlossen. Was bedeutet das? Könnte es sein, dass CureVac am Ende der bessere Impfstoff ist?
Also CureVac untersucht seine Effektivität und die Sicherheit des Impfstoffes ja gegenüber Placebo. Das heißt, ein direkter Vergleich mit anderen Impfstoffen wird so nicht untersucht. Man kann natürlich indirekt Studien miteinander vergleichen. Das ist durchaus ein wissenschaftliches mögliches Mittel. Allerdings hatten Sie einen ganz wesentlichen Punkt schon angesprochen. Bislang sind nur wenige Zulassungsstudien zugelassener Impfstoffe zu Zeiten durchgeführt worden, bei denen bereits besorgniserregende Varianten oder auch Mutanten beobachtet waren. Warum ist das wichtig? Varianten oder Mutanten zeichnen sich unter anderem durch eine Veränderung der Virusoberfläche im sogenannten Spike-Protein aus. Und verändert sich das Spike-Protein, dann können Antikörper, die durch Impfung entstehen, etwas oder zum Teil auch wirklich relevant schlechter an die Oberfläche von SARS-CoV-2 binden. Vereinfacht ausgedrückt, neutralisieren sie das Virus schlechter und schützen damit dann auch möglicherweise schlechter. Dass Varianten von Einfluss sind, das hatten wir auch in anderen Impfstoffstudien schon gesehen. Es zeigte sich beispielsweise auch in der Studie von Johnson & Johnson eine etwas schlechtere Wirksamkeit der Impfstoffe in Südafrika, wo vor allem die südafrikanische Variante zum Zeitpunkt der Studie bereits zirkulierte. Auf der anderen Seite ist es auch eine große Chance, aus der CureVac-Studie bereits jetzt echte Ergebnisse aus einer klinischen Zulassungsprüfung zu erhalten, während bereits Varianten im Umlauf sind. Das heißt, wir werden auch wissen, wie gut der Impfstoff vor den neuen Varianten schützt und müssen eben nicht aus Laboranalysen annähernd herausfinden, wie wirksam der Impfstoff ist.
Das ist ja das, was BioNTech und Moderna jetzt sozusagen bei laufender Fahrt sozusagen gerade machen müssen, ne?
Ja, genau. Es macht ja vielleicht auch in Zukunft, kann man sich leicht vorstellen, erstens keinen Sinn mehr, Covid-19-Impfstoffstudien gegen Placebo zu testen. Und darin liegt übrigens auch eine der großen Herausforderungen für CureVac zum jetzigen Zeitpunkt. Denn die Menschen, die an der Studie teilnehmen und auch ihre Studienärztinnen und Ärzte wissen ja nicht, ob sie Impfstoff oder Placebo erhalten haben. Gleichzeitig hat die Impfkampagne in Deutschland erheblich Fahrt aufgenommen. Das heißt, fast jeder Mensch hat auch die Möglichkeit, Zugang zu Impfstoffen zu erhalten. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil sie ein ethisches Dilemma mitbringt. Auf der einen Seite wäre es wichtig, die Studie fortzuführen, um herauszufinden, wie gut und wirksam der Impfstoff ist. Auf der anderen Seite kann man dem einzelnen Menschen den Impfstoff aber auch nicht vorenthalten. Und solange weder Studienpersonal wie Geimpfter wissen, ob Impfstoff verabreicht wurde oder nicht, könnte das zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 der Fall sein. All diese Aspekte tragen dazu bei, dass jetzt während voller Fahrt einer Studie notwendige Änderungen eintreten. Auf der anderen Seite, erlauben Sie mir einen Kommentar zur Zukunft. Wir werden eben keine placebo-kontrollierten Studien mehr sehen, sondern wir müssen uns anderer wissenschaftlicher Methoden bedienen, wie wir erstens herausfinden können, ob neue Covid-Impfstoffe noch wirksam sind und zweitens möglichst aus einfacheren und schnell anwendbaren Verfahren, wie jetzt zum Beispiel aus sogenannten Labor-Neutralisations-Antikörpertests, schneller herauszufinden, ob Impfstoffe auch vor neuen Varianten schützen.
Ja, und dann sind wir schon beim Thema Varianten und Mutanten. Die sind ja allerorten auf dem Vormarsch. Und jetzt müssen einfach auch vollständig Geimpfte eigentlich davon ausgehen, dass sie irgendwann mal einen weiteren Peak bekommen werden, eine Auffrischung, einfach um weiterhin geschützt zu sein. Wie findet man das denn raus? Eigentlich müsste man ja dann auch vollständig Geimpfte immer mal wieder testen, ne?
Ja, also es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Erstens muss man beobachten in einer zufälligen Anzahl aus SARS-CoV-2-Infizierten, ob es neue Mutanten gibt. Mhm. Dazu wird Virus sequenziert. Auch in Deutschland wird etwa jede 20. Probe sequenziert. Zum Teil sind es aktuell auch mehr. Ähnliche oder andere Länder haben ähnliche Mechanismen im Einsatz, um auf der einen Seite Mutanten früh zu erkennen. Auf der anderen Seite muss man dann eben herausfinden, ob die Impfstoffe schützen. Dafür gibt es vereinfachte Tests, mit denen im Labor, im Zellkulturmodell schnell herausgefunden werden kann, wie gut die Antikörper nach bestimmten Impfungen binden. Und derzeit werden Modelle entwickelt, sodass man dann im Modell errechnen kann, wie ausgeprägt die theoretische Abnahme der Schutzwirkung nach einer Impfung bei neuen Varianten, die wir heute noch nicht kennen, wohl sein könnte. Denn es kommt ja auch darauf an, dass wir bei neuen Varianten schnell beurteilen können, schützen Impfstoffe oder nicht. Wie häufig jetzt genau aufgefrischt werden muss und mit welchen Impfstoffen im Einzelfall dann aufgefrischt werden muss, das steht heute aus meiner Sicht noch in den Sternen. Denn zum einen wissen wir nicht genau, wie lange Antikörper nach Impfungen schützen vor SARS-CoV-2-Infektionen. Und wir wissen auch noch nicht so genau, wie wir die Immunität nach einer Impfung messen können. Denn die Messung sogenannter neutralisierender Antikörper ist eine Möglichkeit. Wir wissen aber, es gibt eben auch andere Mechanismen des Immunsystems, wie die sogenannte zelluläre Immunabwehr, die sich auch sogenannter Gedächtniszellen bedienen kann, die also auch noch einige Zeit nach der Impfung bei Kontakt mit SARS-CoV-2 das Immunsystem wieder reaktivieren können. Auch daran wird gearbeitet, quasi einen Marker zu beschreiben, der vor allem für Menschen mit besonders hohem Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung, wie zum Beispiel übergewichtigen Älteren oder Immunsupprimierten, dann genutzt werden könnte, um herauszufinden, wann es eine Auffrischungsimpfung braucht.
Also das wird die Forschenden, aber auch die Impfstoffhersteller noch eine lange Zeit beschäftigen, nehme ich an. Jetzt gibt es Schlagzeilen rund um das südostasiatische Land Vietnam. Dort wurde jetzt der internationale Flugverkehr eingestellt und das Land kämpft schon seit vielen Wochen mit einer sehr schweren Viruswelle. Offenbar gibt es jetzt da auch nochmal eine neue Variante des Virus. Was wissen Sie darüber?
Ich glaube, wir müssen uns in Zukunft immer wieder auf neuartige Virusvarianten einstellen und deshalb sind wir vielleicht auch gut beraten, der medialen Hypersensation neuer Virusvarianten mit etwas mehr Abstand gegenüberzutreten. Denn wo Virus ist, vermehrt es sich und Virusvermehrung ist immer mit dem Risiko von Variantenentstehung vergesellschaftet. Bei diesen sogenannten Varianten kommt es dann im Wesentlichen darauf an, wie ausgeprägt diese Veränderungen an der Virusoberfläche im sogenannten Spike-Protein sind, denn davon hängt ab, wie ich bereits zuvor erklärt hatte, wie gut die Antikörper nach Impfung oder die von Genesenen tatsächlich schützen. Wir hatten jetzt zuletzt mehrfach erlebt, dass neue Virusvarianten dann auch nach Beobachtung als besorgniserregend eingestuft werden. Und besorgniserregende Virusvarianten sind eben solche, die relevante Veränderungen im Spike-Protein aufweisen und sich dadurch entweder leichter verbreiten oder auch zu schwereren Erkrankungen führen. Jetzt hängt das Infektionsgeschehen aber gar nicht so sehr alleine an einer Variante. Wir sehen ja beispielsweise auch mit der indischen Variante, dass auf der einen Seite in Indien ein sehr, sehr stark zunehmendes Pandemiegeschehen berichtet wurden. Die indische Variante auch außerhalb von Indien gesehen wird, aber bislang noch keine explosionsartige Vermehrung in anderen Ländern aufgetreten ist. Denn am Ende konkurrieren auch die verschiedenen Virusvarianten untereinander. Die Impfstoffe, die auf der Welt im Einsatz sind, schützen unterschiedlich gut. Und ich glaube, gerade in Europa und in den Vereinigten Staaten ist es jetzt doch gelungen, ganz erhebliche Teile der Bevölkerung zu impfen. Und alle Impfstoffe, also alle zugelassenen Impfstoffe in Europa, bieten bislang gegenüber den bekannten Virusvarianten sehr, sehr gute Schutzwirkung an.
Ja, und noch eine kleine Notiz am Rande, wenn wir auf die Corona-Woche schauen. Da hat nämlich jetzt ganz aktuell die Weltgesundheitsorganisation beschlossen, nicht mehr eben von der vietnamesischen, der britischen oder der südafrikanischen Mutante zu sprechen. Stattdessen bekommen jetzt alle Mutanten einen Buchstaben aus dem griechischen Alphabet. Also die Mutante aus Indien wird zu Variante Delta. Die aus Brasilien wird man Gamma nennen. Und der Hintergrund dieser Entscheidung ist eben, dass Menschen aus den betroffenen Ländern oder Regionen nicht diskriminiert werden sollen. Was denken Sie, wie schnell werden wir uns an diese neuen Bezeichnungen gewöhnen, Herr Dr. Spinner?
Ja, ich hoffe doch schnell, denn natürlich ist es auch aus wissenschaftlicher Sicht zumindest in Diskussion zu ziehen, weshalb Varianten nach den Orten der Erstbeschreibung beschrieben werden. Wahrscheinlich sind sie dort nicht entstanden, aber dort wurden beispielsweise das erste Mal beschrieben. Und ich kenne das aus vielen anderen Erkrankungen auch, dass die Beschreibung der Herkunft häufig mit einem starken Stigma belegt ist. Mhm. Und deshalb begrüße ich die Initiative der Weltgesundheitsorganisation hier sehr, einen ja zumindest regional entstigmatisierenden Umgang mit einer neutraleren Beschreibung der Virusvarianten zu wählen. Wir werden uns diese neue Semantik sehr, sehr rasch zu eigen machen und gut nutzen kann.
Oh ja, vielleicht werden wir im nächsten Podcast schon das griechische Alphabet, hoffentlich nicht ganz aufsagen, aber von Alpha bis Gamma. Genau, Sie hören den Corona-News-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit dem Infektiologen Dr. Christoph Spinner. Und gegen Ende unseres Gesprächs möchte ich jetzt noch auf die Long-Covid-Patienten eingehen. Denn es hat sich herausgestellt, dass jeder 10. Covid-Patient, zumindest in Deutschland, mittel- und langfristig unter den Folgen der Erkrankung leidet. Die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, die geht davon aus, dass in Deutschland etwa 350.000 Menschen am sogenannten Post-Covid-Symptom leiden. Welche Symptome fallen denn unter dieses Krankheitsbild? Das ist doch sehr breit, oder?
Ja, genau. Darin liegt auch das Problem. Sie hatten schon in Ihrer Einleitung Post- und Long-Covid-Syndrom benutzt. Und hier muss ich schon einschränkend sagen, wissen wir gar nicht, ob wir überhaupt vom Gleichen sprechen. Mhm. Denn es gibt bis heute keine eindeutige Definition, wir in der Medizin würden sagen, eines Phänotyps. Das heißt, eine Beschreibung eines Krankheitsbildes, was nach Corona-Infektion auftritt. Das heißt, es gibt eben auch keine eindeutige Definition. Im Wesentlichen werden heute vor allem bestehende Symptome in zeitlichem Zusammenhang nach einer Covid-19-Erkrankung, wie beispielsweise 60 oder 90 Tage danach, erfasst. Hierbei kann man dann nach körperlichen und nicht körperlichen Symptomen unterscheiden, die eben von Luftnot bis hin zu tatsächlich auch messbaren Lungengerüstveränderungen reichen können. Mhm. Aus medizinischer Sicht bleibt vor allem die Frage offen, gibt es eigene Krankheitsbilder im Zusammenhang mit Covid-19? Welche Teile davon stehen in direktem Zusammenhang mit dem Erreger oder der erregerbedingten Erkrankung? Welche Teile oder Komponenten der Erkrankung sind eher psychosomatischer Natur? Welche Teile der Erkrankung standen möglicherweise vor einer Covid-Infektion und hatten sich verschlechtert? Welche sind gänzlich neu aufgetreten? Ich glaube, hier wissen wir heute noch sehr wenig. Eines ist jedenfalls sicher, fast alle Covid-19-Kohorten berichten über relativ hohe Anteile von Patientinnen und Patienten, die nach überstandener Covid-19-Infektion Symptome berichten. Übrigens teilweise auch nach sehr leichten Episoden. Mhm. Aus meiner Sicht lohnt es sich jetzt genauer zu untersuchen, was genau ist Post- und Long-Covid-Definitionsmodelle und Kriterien zu erarbeiten, damit dann im nächsten Schritt Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für Patientinnen und Patienten entstehen. Und hierzu hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung ja gerade jetzt auch nochmal einen großen Fördercall eröffnet, um diesen Fragestellungen weiter nachzugehen. Übrigens wird auch international daran gearbeitet. Die ersten Berichte gab es ja aus China und Norditalien. Mittlerweile berichten fast alle großen Länder von ähnlichen Forschungsaktivitäten. Und ich denke, die braucht es auch, denn dann bleiben drei Säulen der Wissenschaft über, die Erkrankung zu verhindern, Diagnostik und Therapie der Covid-19-Erkrankung an sich und den Umgang mit möglichen Spätfolgen.
Ja, kommen wir ganz zum Schluss noch auf die Behandlung der Covid-Patienten am Klinikum rechts der Isar, wo Sie ja auch arbeiten, forschen und auch Patienten versorgen. Da wurden zahlreiche Patienten mit dem Coronavirus versorgt. Wie hat sich die Behandlung verbessert in den letzten Monaten aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, in den letzten Monaten hat sich vor allem das Management nochmal ganz erheblich entwickelt. Covid-19 wurde zu einer häufig gesehenen Erkrankung. Wir alle haben sehr viel mehr Erfahrung, auch im täglich klinischen Umgang erlangt. Sowohl die Diagnostik hat sich erheblich verbessert, als auch die therapeutischen Möglichkeiten. Wir wissen heute auch, es gibt eben kein Wundermittel gegen Covid-19, sondern es kommt darauf an, im richtigen Stadium der Erkrankung das richtige Medikament einzusetzen, sprich ganz früh in der Erkrankung bei Menschen mit hohem Risiko, sogenannte neutralisierende Antikörper, früher in der Erkrankung antivirale Substanzen und später, wenn vor allem das überschießende Immunsystem diese schweren Covid-19-Erkrankungsfälle verursacht, dann eher Medikamente zur Immunsuppression, also zur Moderation des Immunsystems einzusetzen. Hierdurch konnte die Sterblichkeit der Erkrankung auch reduziert werden. Eines bleibt leider aber dennoch zu konstatieren: Die Wirkmöglichkeiten der zur Verfügung stehenden Therapeutika sind begrenzt. Und wenn man die Sterblichkeit der Menschen zwischen erster und zweiter Welle vergleicht, gibt es tatsächlich kaum Unterschiede. Und wir kennen das leider von anderen viralen Erkrankungen auch. Die therapeutischen Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Am besten ist es, die Erkrankung zu verhindern. Und dazu gibt es heute erfreulicherweise ein Werkzeug, die Impfung. Und deswegen kann ich an dieser Stelle auch unsere Hörerinnen und Hörer nur noch einmal ermutigen, sich über Impfungen zu informieren, wenn sie nicht längst geimpft sind. Denn eine verhinderte Covid-Infektion ist die beste Form dieser Erkrankung, die sie bekommen können.
Vielen Dank, Herr Dr. Spinner. Das war der 20. Corona-News-Podcast des Bayerischen Rundfunks aus der Wissenschaftsredaktion. Und wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch kommende Woche.
Ich danke Ihnen, Frau Kleinknecht. Alles Gute und bis bald.
Bis bald.